Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mit unseren Lösungen beenden wir die Verschwendung von Energie. So beschreibt mein heutiger Gast den Tätigkeitsbereich seines Unternehmens. Dabei spielt er auch auf die Ressource an, die sein Unternehmen nutzt, nämlich Abwärme. Bislang wird Abwärme beispielsweise in Industrieprozessen häufig einfach in die Luft geblasen. Das macht es zur größten ungenutzten Energieressource der Welt. Er hat sein Diplom in universeller Physik an der TU München absolviert, das hört sich großartig an, und dort im Anschluss promoviert und seine Doktorarbeit geschrieben. 2008 gründete er Orkan Energy und ist seitdem Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Nebenbei war er noch Mitglied des Mittelstandsbeirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Mitglied des Innovationsboards von Käfer Isoliertechnik und seit 2018 Director of the Board der Orkan International Investment Holding Limited. Das Interessante bei Orkan Energy ist, dass sie Module herstellen, mit denen sich aus Abwärme, einem Abfallprodukt der Industrie, Strom herstellen lässt. Mittlerweile hat das Unternehmen über 500 Module international vermarktet. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie innovative Technologie dazu führen kann, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg einhergehen können. Und zwar mit Andreas Sichert. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
Hallo Klaus, ja, freut mich, dass ich da sein kann.
Du hast ja schon während deiner Promotion, wenn ich das zeitlich richtig zusammenbekomme, nebenbei auch in diesem Mittelstandsbeirat des Ministeriums für Wirtschaft und Energie dich eingebracht und hast dich selbstständig gemacht. Was treibt dich ganz persönlich an, dass du das alles machst? Weil ich gehe mal davon aus, es ist kein 32-Stunden-Job in der Woche.
Nein, also ich glaube, ganz ultimativ geht es ja bei dem Thema Energiewende darum, neben vielen Randthemen, dass wir im Prinzip das, was wir alle als positiv erlebt haben, unsere Umgebung wahrscheinlich in der Kindheit, bei mir war es eben eine sehr ländliche Umgebung, irgendwo bewahren wollen und dass wir das an unsere Kinder weitergeben wollen. Und ich glaube, das ist was einfach total wichtig ist und ich glaube, dafür lohnt es sich einfach zu engagieren. Und da gibt es eben viele Facetten, wo man, glaube ich, parallel anknüpfen muss oder sich engagieren muss, damit in endlichen Zeiten noch was vorangeht.
Wie bist du als Physiker auf das Thema gekommen? Weil ich stelle mir tatsächlich, ich habe schon wieder vergessen, wie ist die Physik? Das war ja nicht normale Physik, sondern universelle Physik. Da stelle ich mir vor, da denkt man mehr philosophisch über die Welt nach, aber es kann auch eine ganz falsche Einschätzung sein. Wie bist du zu deinem Thema gekommen? Hat es irgendwie einen Hinweis gegeben?
Also ich habe ganz normale Physik studiert und habe dann an der TU München angefangen, sogar in der theoretischen Biophysik zu promovieren. Also die Promotionsarbeit ging über das Thema Vorhersage von der sensorischen Performance von Sinnessystemen. Also wie können wir wirklich auf der Ebene von Nervenzellen ausrechnen, wie gut eine Schlange Infrarot sehen kann, wie gut ein Fisch eigentlich unter Wasser andere Objekte erfüllen kann durch die Wasserbewegungen, die sozusagen die anderen Objekte verursachen und so weiter. Und wie können diese neuronalen Systeme lernen? Und am Ende der Promotion ging es halt dann darum, sich zu fragen, was will ich denn machen? Wo soll denn die Reise hingehen? Und ich hatte schon während der Studiumszeit, aber auch während der Promotionszeit parallel bei der IBM gearbeitet, um eben auch das zu finanzieren. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich möchte lieber ins Business gehen, also nicht in Akademie bleiben und den Weg, sagen wir mal, Forscher, Professor weiter fortsetzen. Und da war die Frage dann eben, irgendwo im Großkonzern anfangen oder vielleicht selbst was starten. Ich hatte das Glück, spannende Leute kennenlernen zu dürfen, teils bei der Bayerischen Literakademie, wo ich aufgenommen wurde, und teils eben parallel. Und da war dann die Idee wirklich geboren, okay, Gründung könnte was sein, was mir liegen könnte. Selbstständigkeit, irgendwas tun. Ich meine, meine Eltern treiben einen kleinen Handwerksbetrieb. Das heißt, Selbstständigkeit ist was ich schon immer, nicht sagen, die Wiege gelegt bekommen habe, aber ich habe erlebt, dass Arbeiten nicht Schlimmes ist. Also, und Selbstständigkeit ist halt selbst und ständig, aber ansonsten tut es nicht weh, sozusagen. Aber ich habe mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen, ein eigenes Thema zu nehmen oder die Physik ist halt ganz weit weg mit der Grundlagenforschung von Anwendung und so bin ich dann in die TU München hineingegangen und haben versucht, ein Thema zu finden. Und da habe ich dann eben unter anderem meine zwei Mitgründerkollegen, an Andreas Schuster und Kate Aumann, kennenlernen dürfen, die auf dem Thema von kleinen ORC-Systemen geforscht haben. Der Andreas war schon auf dem Weg in Richtung Professor zu werden, Lehrstuhlleitung. Der Richard war so halb an der Universität angestellt und halb bei GE Global Research auf dem Thema. Und naja, da nahm das Unheil seinen Lauf sozusagen. Und ich konnte dann beide überzeugen, ihre Lebenspläne sozusagen umzubauen und mit mir in die Risikogründung zu gehen. Das ist natürlich auch ein Schritt vom quasi Beamten in die Gründung zu gehen, aber ich glaube, der entscheidende Satz war, willst du aufschreiben, was andere tun sollen, oder willst du das selber machen?
Das
Und
ist cool.
das Anpacken und Machen, glaube ich, war dann das, was so den Zündfunken gegeben hat, dass wir drei uns auf den Weg gemacht haben dann 2007, 2008, und dann die Firma gegründet haben und dann versucht haben, das nach vorne zu spielen.
Ja, aber vor allem ja auch in der Zeit, Weltwirtschaftskrise, das war ja nicht so, dass alles rosig war in der Zeit, sondern das war so ähnlich wie meine letzte Selbstständigkeit. 2020 wollte ich anfangen, Vorträge zu halten als selbstständiger Redner. Das war auch nicht so der ganz große Burner. Wie habt ihr die Zeit erlebt da, 2007, 2008, als ihr angefangen habt?
Ja, also wir haben die Unternehmung gegründet, und dann ist Lehman Brothers pleite gegangen. Dann war es eher schwierig, Kapital zu finden. Und ich meine, für ein Produkt, was einfach Hardware-Produkt ist, was validiert werden muss, was im Energiemarkt mitspielt, das heißt, man braucht Zertifizierungen, um überhaupt das machen zu dürfen. Das war natürlich schwierig. Und dann sind wir noch an der Universität so 1,5 Jahre lang geblieben, mit Hilfe des sogenannten Exist-Forschungstransferprogramms. Das ist ein Programm, das von Berlin aufgelegt wurde, um eben genau Ideen, die in den Schubladen von Forschern schlummern, rauszuholen und irgendwie gründungsfinanzierungsfähig zu machen. Das Programm war da ganz neu und uns hat die Antragsphase so gut gefallen, dass wir die gleich zweimal gemacht haben und zweimal beworben haben, bis wir sie bekommen haben. Und dann haben wir am Lehrstuhl bleibend, und da bin ich auch unserer TU München dankbar, dass es alles ganz gut geklappt hat. Da muss man natürlich der einen oder anderen Sache auch freikämpfen, weil wenn man einer der Ersten in so einem Programm ist, dann ist halt viele Dinge so, was man nicht genau weiß, und zwar alle Seiten, wie man damit umgehen soll. Das ist sicherlich heute anders. Aber es hat ganz gut geklappt dann am Ende des Tages. Und ja, dann war man, wie es eben sich herausgestellt hat, finanzierungsfähig. Auch wenn das dann noch ein steiniger Weg war, bis es dann geklappt hat, 2011, wo man ausziehen konnten, in eigene Räumlichkeiten einziehen konnten, ganz klassisch von IKEA Möbel aufbauten und so weiter, oder Gebrauchtmöbel kauften und dann sozusagen am ersten Arbeitstag unser Büro eingerichtet haben.
Cool. Du hast gerade das Stichwort finanzierungsfähig verwendet. Was macht ein Startup finanzierungsfähig? Was ist die Kennzahl, die passen muss, dass man diese Eigenschaft erfüllt?
Also ich glaube, da gibt es kein hartes Kriterium. Also in der heutigen Zeit gibt es ja viele, sagen wir mal, Gründerzentren und, ich sage immer, verschulte Programme, was so ein bisschen den Eindruck, finde ich, falsch vermitteln. Nicht alle, aber viele. Es gibt da sozusagen eine harte Schwelle. Es gibt einfach einen Graubereich, wo es einfach interessant wird, dass man Investoren anziehen kann. Und ich glaube, das ist halt ein vielfältiges, sagen wir mal, facettenreiches Puzzle, das man halt dann zeigen muss. Also einmal braucht man natürlich ein Team, wo sozusagen jemand, der Geld gibt, Zutrauen haben kann. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Also man investiert in Leute. Das Zweite ist, die Idee muss irgendwo Hand und Fuß haben. Einmal kommerziell und im anderen technisch eine Differenzierung haben. Ich glaube, bei uns hat ziemlich viel geholfen, dass wir eben Patente dann schon angemeldet hatten und damit auch wirklich Wert hatten, zeigen konnten, dass wir einfach Dinge anders gemacht haben, Differenzierung sozusagen aufgebaut haben, technische echte Innovation bestätigt sozusagen durchs Amt vorweisen konnten. Wir hatten auch durch das Programm einen laufenden Prototypen im Feld, wo wir zeigen konnten, das, was wir uns theoretisch schon im Labor ausgedacht haben, was im Labor dann auch funktioniert hat, funktioniert auch in realer Umgebung. Also wirklich beim Kunden, bei Wind und Wetter, sprichwörtlich. Und das hat dann auch dazu geführt, glaube ich, im Summe mit dem Plan, den wir verfolgen wollten, dass wir dann Leute überzeugen konnten.
Sehr schön. Bevor wir gleich auf euer Produkt kommen und da nochmal tiefer einsteigen, im Vorfeld hattest du gesagt, dass Klimaschutz und wirtschaftliches Handeln Hand in Hand gehen muss, damit praktisch die Energiewende funktioniert und es auch kein Widerspruch ist. Kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wie du praktisch genau die Stelle siehst, weil das sehen, glaube ich, viele Menschen in Deutschland nicht unbedingt immer so.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist bloß jetzt schwierig, wie man am besten einfliegt. Also ich versuche es mal so. Wir sehen ja gerade eben, dass gerade in diesem Moment, wo die Regierung darum ringt, sozusagen mit unglaublich großen Summen Infrastruktur voranzubringen und Politikwechsel herbeizuführen, geht es ja ganz viel um das Thema Wohlstand, Standortsicherheit, Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn es hart auf hart kommt, werden halt die Mehrzahl der Menschen sich entscheiden für finanzielle Sicherheit und Wohlstand und wird halt das Thema Nachhaltigkeit, weil es auf einer anderen Zeitskala basiert, wird es hinten runterfallen. Also Nachhaltigkeit ist halt, was ich tue heute was und sehe den Effekt vielleicht in 20 Jahren oder sogar noch schlimmer. Ich tue heute was, dass ich den Effekt nicht in 20, 30 Jahren sehe. Und da ist der Mensch halt einfach, das sieht man in vielen anderen Themen auch, wenn es in der Gesundheitsvorsorge geht und so weiter, einfach, sagen wir mal, ja, ignorant wahrscheinlich. Wenn ich nicht sofort die Feedbackschleife habe, ui, heiße Herdplatte, Hand verbrannt, wegziehen, dann reagiert er nicht. Und ich glaube, deswegen muss man sozusagen versuchen, aus diesem Dilemma entweder oder auszusteigen. Und das Zweite ist, wir leben nun mal weltweit in einem System des Wirtschaftens und wenn ich keinen Vorteil habe, dann mache ich Dinge nicht. Und die letzte, sagen wir mal, Perspektive, die ich anbieten möchte, ist, wenn man sich aus der Bubble Deutschland herausbewegt, wo man vielleicht darüber nachdenken kann, machen wir einen Urlaub weniger, fahren wir weniger weiter weg oder können wir hier und da sparen? In vielen Regionen der Welt ist das überhaupt keine Option. Also wenn ich jetzt in diese, wie nennt man es auf Neudeutsch, Emerging Markets blicke, wo Leute einfach wachsen wollen, wo sie mehr Lebensstandard haben wollen, das ist völlig nachvollziehbar, ist nämlich unseren Lebensstandard haben wollen, wenn wir jetzt da oberlehrerhaft einsteigen und zu den Menschen gehen und sagen, ihr dürft kein Auto fahren, ihr dürft die und jene Entwicklungen nicht haben, die bei uns schon drei Generationen hatten und wir heute auch haben, dann wird man nur Kopfschütteln, zuckende Achseln bekommen und einfach, wir werden nicht andocken. Also muss jede Lösung, die nachhaltig sein soll, erstmal besser sein zum Status quo. Und besser sein im wirtschaftlichen Kontext ist halt wirtschaftlicher sein sozusagen. Und nur wenn das Hand in Hand geht, also, glaube ich, dass wir wirklich Vorteile haben werden. Klar, kann man manche Sachen über Ordnungspolitik erzwingen, sowas wie ein Drei-Wege-Katalysator oder der Sicherheitsgurt im Auto. Aber nicht alles. Und vor allem, wenn es eben gegen das eigenen Geldbeutel, Portemonnaie geht, dann wird sich halt Widerstand bilden, wie man auch politisch gerade sieht, dass sozusagen die grüne Agenda, wenn man das in Anführungszeichen so sagen möchte, ja auf Widerstand stößt an all den Feldern, wo eben es ein Entweder-Oder gibt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wo kann man nachhaltige Lösungen, das heißt Klimaschutz betreiben, ohne dass es ein Opfer dafür gibt, sozusagen.
Ja, und ich glaube auch, dass tatsächlich das deutsche System, wie wir ja unseren Mittelstand zum Beispiel aufgebaut haben und wie wir auch an vielen Stellen Unternehmertum verstehen, da hilft. Also ich glaube, so ein, keine Ahnung, die US-Konzerne sind natürlich alle viel größer. Wenn man auf die größten Konzerne schaut, haben die da andere Größen erreicht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die deutschen Mittelständler manchmal tatsächlich diesen größeren Weitblick haben und die tatsächlich die Entscheidung treffen, die du gerade beschrieben hast, Andreas. Ich investiere jetzt für die nachfolgende Generation, gar nicht mehr für mich, gar nicht mehr für den, keine Ahnung, Shareholder, der vielleicht nächstes Quartal wieder irgendwas sehen will, sondern ich investiere für in 30 Jahren oder sowas. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir da eine tolle Chance haben. Einen Aspekt würde ich noch mit reinpflegen, und zwar, selbst wenn die Technik funktioniert, und da sprechen wir wirklich recht drüber, weil ich finde die total spannend, und auch die Wirtschaftlichkeit da ist, habe ich immer wieder in meiner Karriere erlebt, dass es immer noch an den Menschen liegt, das dann umzusetzen. Oder auch an den Menschen manchmal liegt, überhaupt bei euch anzufragen. Oder wenn das Projekt unterwegs ist, dann ist zu sagen, ja, das ziehen wir jetzt durch, und die Zweifel, die wir haben, sind gut. Das ist nur ein Katalysator, dass es richtig gut wird. Wie habt ihr das in euren Projekten erlebt? Dass die Menschen, waren die da offen für, oder musstet ihr da auch Überzeugungsarbeit leisten zum Teil?
Natürlich das Letztere. Ich versuche gerade eine gute Geschichte zu finden. Also das eine war, wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es ein Headhunter war oder ein etwas schon höherer Management, der gesagt hatte, Innovation ist ein Karriererisiko. Im
Das ist
Allgemeinen.
geil.
Ja, im Allgemeinen, im Großkonzern ist es halt so, wie wir das nächste Jahr aussehen, so ungefähr wie letztes Jahr aussieht. Plus, minus. Und wenn ich jetzt was Neues wage, dann ist es meistens so klein, dass wenn es klappt, kein Unterschied macht. Also ich bekomme sozusagen kein Lob. Wenn es aber nicht klappt, habe ich Geld verschwendet und ich bekomme einen Makel, eine Kerbe auf meiner Karrierelaufbahn sozusagen. Und deswegen ist Innovation, zumindest wie wir es im deutschen Management leider sehr oft denken. Nicht überall. Also ich will jetzt nicht alles verteufeln. Aber was wir halt oft erleben, sozusagen, ist es immer sehr kritisch. Also, und das ist, deswegen haben wir ja auch, das vorher mal das erwähnt, mit Asien unsere Aktivitäten, haben wir da erlebt, dass dort es eben kein Zurück gibt. Die sitzen auf einer Brücke und die wird hinten abgebaut, die müssen nach vorne gehen. Da gibt es kein Stehenbleiben und bewahrende Status quo, weil mich alle nach vorne wollen. Und wenn ich nicht nach vorne gehe und stehen bleibe, dann falle ich zurück sozusagen. Und ich glaube, das ist was, was wir in Europa ja gerade sehr schmerzlich merken, dass wir uns eben nicht auf dem Status quo ausruhen dürfen. Und das ist aber was, was durchaus sozusagen, ich verwalte mal einen gewissen Wohlstand, es auch sagen wir mal, in der Wirtschaft durchaus gibt, weil es eben Karrierekiller sein kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und die andere Geschichte, die mir dazu fällt, ist, ich saß mit einem großen internationalen Konzern in der Deutschlandzentrale zusammen und dann haben wir über Anwendungen quer durch sein Portfolio und verschiedenen Sites diskutiert. Und dann hatte sein CTO, dann war der Eigentümer auch dabei und der hatte die Frage gestellt, warum haben wir denn das so gemacht? Und dann hatte der CTO darauf sozusagen nur die Antwort gegeben, we decided to waste the energy in the most efficient way. Was an sich schon eine extrem spannende Aussage ist. Also wir haben uns entschieden, die Energie möglichst effizient zu verschwenden. Und das ist als Status quo in ganz vielen Industrien. Ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Und es gibt halt viele Energiemanager, die halt, wenn sich Technologie, wie wir es gemacht haben, verschiebt, also Stand Technologie verschiebt sozusagen, dann immer noch versuchen zu sagen, ich habe niemals einen Fehler gemacht, wir sind Energie so energieeffizient, wie es gerade geht. Das mag richtig gewesen sein, aber jetzt kann man Dinge anders machen und ist ja gar nicht schlimm. Es gab keine Technologie damals, die wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar war, aber heute gibt sie schon. Und natürlich ist auch nur menschlich, wird dann oft gesagt, na, wir verschwenden die Energie nicht und ist einer unserer größten Kunden geworden, by the way, sozusagen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es eben immer an der Spitze oder eben in entsprechenden Positionen ein Umdenken gibt. Es kann man diesen Werbespruch von Opel mit Umdenken im Kopf, dass man sagt, ja, also auch wenn ich es so gemacht habe und jetzt anders mache, dann ist es ja damals kein Fehler gewesen, sondern damals war es halt richtig. Aber heute habe ich andere Randbedingungen. Heute muss ich mich halt anders entscheiden und heute kann ich mich auch anders entscheiden und kann sozusagen etwas besser machen als wir früher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ja, klar, also unser größter Konkurrent sozusagen oder Konkurrenz ist, es nicht zu tun, es weiter zu verschwenden, den Status quo zu bewahren. Ja, das ist so.
Ja, jetzt hast du schon gerade eben zwei, drei Sachen gesagt, wo ihr ansetzen könnt. Führ noch mal aus und ich finde dieses Thema total spannend. Ich habe tausend Fragen zu dem ORC-Prozess, auf welchem Temperaturniveau ihr arbeitet, welche Temperatur ihr mindestens braucht, wie die Wirkungsgrade sind. Aber führ erst mal aus, was für typische Abwärmequellen für euch spannend sind. Was sind das für Betriebe? Was muss das mindestens an Anforderungen haben? Keine Ahnung, Wärme, Strom oder die Mindesttemperatur? Erzähl mal.
Also vielleicht fangen wir mal so an. Die Idee kommt ja daher, dass wir sagen, wir haben uns mal angeschaut, wo Energie eigentlich eingesetzt wird und wie viel Energie dann wirklich final in neue Produkte, Umformung, chemische Verbindungen geht. Und wenn man sich das anschaut, ganz global, dann geht ungefähr 50% der Energie, die wir heute in unseren europäischen Industrie investieren, verloren in Form von Abwärme. Also 50% des Erdgases, das wir teuer mittlerweile importieren als LNG, sicherlich nicht unbedingt wahnsinnig umweltfreundlich, der Stroms und so weiter in der Industrie geht in Form von ungenutzter Abwärme verloren. 50%. Und allein in Deutschland könnte man ungefähr 30% der Haushalte mit Strom versorgen, wenn man nur die Energie, die man nutzen könnte, in der deutschen Industrie wirklich verstromen würde. Also es ist schon eine ganze Menge. Es ist sicherlich nicht der einzige Baustein für die Energiewende, aber es ist ein spannender Baustein für die Energiewende. So, wo tritt sowas zutage? Was wir momentan viel machen, sind zum Beispiel Zementwerke. In Zementwerken gibt es zwei große Abwärmeströme, am Klinkerkühler und am Drehrohrofen, dem Preheater meistens genannt. Und dort wird eben viel Abwärme produziert. Und wie der Name Klinkerkühler schon sagt, muss die Energie, die Wärme dort gekühlt werden, abgegeben werden. Denn dann steht viel Staub. Der Staub darf nicht so in die Umgebung gegeben werden und da wird gefiltert. Diese Filter meistens halten hohe Temperaturen nicht aus und deswegen wird vorher dieser Abluftstrom, der staubbelastete, sozusagen gekühlt. Ganz einfach gesprochen.
Eine Rückfrage dazu. Also, gerade letzte Woche war ich auf einer Konferenz, da ging es um CCS in Zementwerken. Und da ist ja, und ich habe da zufällig drüber mal promoviert vor gefühlt 150 Jahren, dass das Thema Abwärmenutzung also um praktisch damit diese Aminowäsche zu betreiben, um praktisch CO2 rauszuwaschen, da wird wahrscheinlich viel Wärme für genutzt. Steht das in Konkurrenz zu eurem Verfahren dann oder sagst du, nee, da braucht man nur so wenig Wärme, da bleibt noch genug übrig, um dann noch Strom draus zu machen?
Also das ist ganz so einfache Frage am Ende des Tages. Lass mich da auch bitte einen Schritt ausholen und sagen, die Zementwerke heute haben zum größten Teil ja keine Carbon Capture und Utilization Einheit.
Ja, kein einziges hat es, genau.
Es gibt viele, auch teilweise stark geförderte Projekte von der EU, eben um das durchzusetzen und zu machen. Muss auch gemacht werden, weil der CO2-Ausstoß von Zementwerken, wenn man die ganze Zementbranche zusammennimmt, ich glaube, Oliver Welke mal gesagt in der Heute-Show, wäre das drittgrößte Land an CO2-Emissionen gemessen der Welt. Also es ist schon unglaublich viel. Und das geht ja nicht sozusagen durch die Energiebereitstellung kommt dieser CO2-Ausstoß, sondern kommt ja aufgrund des chemischen Prozesses, der da abläuft, zustande. Also wenn man Zement dekarbonisieren möchte, muss man Carbon Capture in irgendeiner Art und Weise machen. Jetzt haben unsere Kunden vielfach, ich glaube die ganze Branche, die Frage, welche Technologie wird sich denn durchsetzen? Du hast eine genannt, das ist aber nur eine.
Ja, gibt drei.
Es gibt verschiedene Technologiepfade und keiner weiß so richtig, welche es wird. Manche Technologiepfade sagen, wie du jetzt sagst, mit der Aminwäsche, man wird einen Teil der Abwärme brauchen und man wird nachher weniger Abwärme haben. Es gibt andere Technologien, die werden nachher mehr Wärme produzieren und man wird mehr Abwärme am Ganzen im Zementbett haben. Zusätzlich gibt es natürlich so Änderungen wie zum Beispiel, man möchte Alternative Fuels benutzen, das heißt im Prinzip Plastik als Brennstoff für den Drehrohrofen. Der ist meistens nass, den muss man dann trocknen, dann gibt es Klinkersubstitute, also der Klinkereinsatz im Beton, im Zement wird sich verändern und andere Dinge werden dort passieren, wo die Wärmebilanz sich von so einem Zementwerk signifikant zu heute verschiebt. Mehr oder weniger. Eins ist klar, die Wärmebilanz heute von einem Zementwerk wird nicht die sein in 10 Jahren. Das ist ziemlich sicher. Aber keiner weiß genau wie und was und wo. Da kommt jetzt dazu, was wir machen, was wir auch anders machen, ist, wir bieten eine modulare, eine flexible Lösung an, wo man eben recht flexibel die Abwärmelösung zu oder wieder ein bisschen rückbauen kann, um eben auf schwankende Wärmeströme zu reagieren. Weil sonst muss man auch ganz ehrlich sagen, ich sagte vorher, Innovation ist ein Karrierekiller. In dem Fall ist es so, dass es auch richtig ist, wenn es ein Karrierekiller ist, weil man die Investition sonst in den Sand setzt, flapsig ausgedrückt. Wenn ich mich heute entscheiden würde, genau für den heutigen Betriebszustand passende Anlage, dann ist die wahrscheinlich nicht die ideal passende in 10 Jahren.
Ja.
Und dann kann es ganz schnell sein, wenn ich da ein Abwärmekraftwerk hinbauen würde, das genau tailor-made, also genau dafür geschneidert und optimiert wurde, dass es eben dann nicht mehr dafür gut ist, sondern entweder verschwende ich dann wieder viel Abwärme oder ich bin in so starker Teillast, dass ich das Kraftwerk sogar ausschalten muss.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig aus unserer Sicht, man kann Unsicherheit eigentlich nur mit Flexibilität begegnen. Und deswegen bieten wir flexible Lösungen an, das heißt, wir bieten ein Kraftwerk an, ähnlich wie in der IT-Technik, wo wir sagen, wir bauen ein Cluster auf, also mit mehreren Modulen, wo man eben ein Modul dazu bauen kann oder ein Modul wieder abbauen kann und dann auch über die Zeit des Zementwerks die ideale Lösung darstellen kann. Und das ist eben was wir glauben, ist wichtig, damit dann überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann auf Management-Ebene, Kundenebene. Aber vielleicht jetzt zu dem Punkt,
Aber
was machen wir eigentlich?
das auch im Contracting, weil das wird ja richtig spannend dann für die Entscheidung.
Ja, wir bieten sowas auch im Contracting an.
Cool.
Auch je nach Land kann das auch bis zu einem echten PPA-Modell sozusagen gehen, also ein Power Purchase Agreement, also wo wir Strom sozusagen anbieten und eben da viele technischen Risiken übernehmen. Natürlich jetzt nicht die Betriebsstunden des Zementwerks, das können wir nicht, genauso wie in der Solaranlage wir nicht sozusagen die Sonne beeinflussen könnten. Aber ja, wir können da sehr partnerschaftliche Lösungen mit unserem Kunden anbieten. Da muss man dann wieder, Stichwort umparken im Kopf, da muss man sich auf Kundenseite sozusagen, und das ist erst ein Prozess, der in der Industrie startet, sozusagen akzeptiert werden, dass nicht alles, was auf meinem Werksgelände steht, prinzipiell mir gehört. Ja, das ist natürlich was, bis jetzt ist, und du hast vorher den Mittelstand angesprochen, da ist sehr oft halt einfach die klare Meinung, alles auf meinem Grundstück ist meins, Punkt. Und es gibt Beispiele, da hat sich in der Industrie, wenn wir jetzt mal Industriegase nehmen mit Air Liquide und Linde, hat sich natürlich durchgesetzt, dass wenn ich Produktionsanlagen der beiden Unternehmen, gibt es auch andere, habe, Luftverflüssiger zum Beispiel, dann gehört der einen der beiden Firmen und wird betrieben, um eben flüssige Luft, Stickstoff zum Beispiel, haben zu können und zu beziehen zu können. Und dass eben nicht der Tanklastzug jeden Tag kommen muss. Das ist akzeptiert, aber es ist halt eben noch nicht für viele andere Technologien sozusagen akzeptiert, dass gewisse, sagen wir mal, Bereiche an den Randbereichen der Kernwertschöpfungsprozessen ich sozusagen durch Dienstleister bedienen lasse und auch da Gewerke, Maschinen, Gebäude und Anlagen auf meinem Grundstück sozusagen steht, die nicht mir gehört. Aber ich glaube, das ist ein spannender Ansatz, speziell jetzt in der jetzigen Phase, wo einfach extrem viel produzierende Unternehmen viel ihres eigenen Geldes dafür investieren müssen, ihre Kernprozesse umzustrukturieren. Du hast vorher Carbon Capture angesprochen. Also da werden halt viele Millionen, wenn nicht hunderte Millionen ausgegeben werden müssen für diese Anlagen. Und dann glaube ich, kann es ganz gut sein, wenn wir anbieten können, ja, aber dafür müsst ihr nicht Geld ausgeben und das können wir heute schon machen. Und wenn dann verschiedene andere Stufen der Dekarbonisierung kommt, dann sind wir bei euch, mit euch im Boot und passen eure Lösung an die jeweiligen Bedürfnisse, die ihr habt, an, im jeweiligen Zeitabschnitt. Also ich glaube, solche Flexibilitätslösungen, so servicenahe Lösungen basierend auf Hardware, das ist, glaube ich, was immer mehr nachgefragt werden wird. Dazu braucht es noch ein bisschen Umdenken, aber ich glaube, das wird kommen.
Sehr gut. Jetzt habe ich dich abgebracht, Andreas. Du wolltest erzählen, was außer Zementwetten ging, aber ich fand das schon so spannend, dass ich tatsächlich zwei Nachfragen gestellt habe. Aber ich gehe davon aus, ihr könnt auch noch andere Sachen bedienen.
Absolut. Wir haben in der Metallverarbeitung ja, Produkte stehen, die Überschussdampf in exothermen Prozessen noch weiter nutzen. Im Recycling spannendes Beispiel ist, wir haben einen Batterierecycler, der Autobatterien recycelt und es ist eben ein exothermer Prozess in diesem, wo man das Blei rauslöst. Und da stand vorher ein großer Kühler. Und der Betriebsleiter sagte das eigentlich ganz schön bei der Inbetriebnahme. Vorher haben wir Strom investiert, um die Energie loszuwerden, so ähnlich wie vor mein Zitat, die Energie relativ effizient verschwendet. Und jetzt haben wir drei Anlagen von Orkan stehen und haben Nettoenergie und müssen keine Energie einsetzen, um die Energie aus dem Prozess zu bekommen, weil der Prozess eben eine Kühlung in dem Schritt braucht. Wir haben Kunden in der Nähe von München, die Holzfußböden herstellen. Wir haben Druckereien, Tonwerke, natürlich auch als Deutscher sind wir mit der Automobilbranche in einzelnen Fertigungsschritten aktiv. Wir sind auch viel an Motoren aktiv, sei es Motoren stationär zur Stromerzeugung. Es gibt halt außer Nordeuropa auch Motoren, die sozusagen keine Wärmekopplung haben. Bei uns laufen hoffentlich alle Motoren nur im Notfall ohne KWK, aber in südlichen Ländern haben wir eben keine Wärmenutzungskonzepte für diese Motoren. Aber Motoren basierend auf Diesel oder auf leichteren Treibstoffen, Gas, ist einfach der Rückgrat von vielen Inseln, von vielen Entwicklungsländern, die halt Strom sehr, sehr dringend brauchen und auch grundlastfähigen Strom brauchen. Und das dann sozusagen effizienter zu machen, das ist was wir viel gemacht haben und viel machen. Wir sind auch in Schiffen im Einsatz, weil ein Schiff hat auch einen großen Verbrennungsmotor, um eben von Asien nach Europa zu fahren. Und der Verbrennungsmotor, wenn man sich die besten anschaut, haben einen Wirkungsgrad von 50%. Das heißt, 50% des Energieinhalts im Tank, im Treibstoff, geht in Form von Abwärme verloren. Und wenn man da nochmal ansetzen kann, das vorher Wirkungsgrade angesprochen, in so Fällen vielleicht 10% wieder aus dem Abgas rausholen kann, dann ist das relativ viel Treibstoff, was sich so ein großes Containerschiff einsparen kann auf dem Weg von Singapur nach Rotterdam oder andere Fahrtstrecken.
10 Prozentpunkte, die oben drauf kommen, oder 10%, also 5 Prozentpunkte, die hinzukommen? Was?
10% würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen, machen die meisten unserer Produkte als netto effizient aus der Abwärme Strom sozusagen. Ja, also wenn wir jetzt 100 Energieeinheiten sagen wir mal, Tank haben und der Motor macht 50 und 50 sind im Abgas, und wenn wir das im Abgas mit 10% Wirkungsgrad dort Energie rausholen, dann wären es 5% Punkte, dann hätte das System aus Motor und unseren Efficiency Pack 55% Energieumwandlungsgrad. Und das wird sozusagen, also oft kriegt man dann die Frage, ist es überhaupt wichtig, weil die Schifffahrt stellt ja um auf CO2-lose Treibstoffe, Erstmal ist die Frage, wann? Und die zweite Frage ist dann so, warum sollte das dann unnötig sein? All diese Treibstoffe sind wesentlich teurer als die heutigen. Das heißt, der Business Case ist dann nicht wie heute im Bereich von 2, 3 Jahren, sondern eher im Bereich wahrscheinlich 1 Jahr. Und die nächste Frage ist dann, naja, der Treibstoff hat eine viel geringere Energie, Dichte. Das heißt, man muss viel mehr Treibstoff mitnehmen, kann viel weniger Ladung transportieren. Und wenn man eine höhere Energieeffizienz hat, braucht man weniger Treibstoff, kann ich wieder mehr Ladung transportieren. Also ich gewinne an 2 Stellen mindestens. Auch wenn mein Treibstoff völlig CO2-los wäre. Was ja nicht immer der Fall ist, auch wenn man es E-Fuel nennt. Also ich glaube, Energieeffizienz an sich ist eigentlich ja die unsichtbare Treibstoffquelle sozusagen der Energiewende, die wir noch ein bisschen wenig beachten. Also wir haben das alles mal erlebt, wo wir Glühbirnen rausgedreht haben, Energiesparlampen und dann LEDs reingedreht haben. Und die privaten Leute im Wohnungsbaubereich mit dem Thema Isolierung. Aber man kann viel mehr noch in Bezug auf Energieeffizienz machen.
Ja,
Und
das
das ist
stimmt.
nur ein Beispiel.
Und diese 10%, die ihr aus dem Abgas Wärmestrom herausholen könnt in Form von Strom, hängt natürlich vom Temperaturniveau ab, nicht wahr? Das heißt, diese 10% sind bei, keine Ahnung, 100 Grad oder sowas. Und wenn es aber in Richtung 200, 300 Grad geht, dann geht auch die Effizienz hoch. Und wo ist die Mindesttemperatur, wo du sagst, ah, die müssen wir schon haben, damit wir so einen OAC-Prozess dahinter klemmen können?
Naja, drehen tut sich natürlich schon was bei niedrigeren Temperaturen. Die Frage ist ja nicht nur, was ist das hohe Temperaturniveau, sondern es geht ja um ein hohes Temperaturniveau und ein niedriges Temperaturniveau, zwischen denen der Kreislaufprozess jetzt fachlich ausgedrückt läuft. Wenn wir jetzt das niedrige Temperaturniveau mit Umgebungsluft mal nehmen, also in Deutschland durchschnittlich 10 Grad, dann kann man sicherlich, wenn man flüssige Wärme hat, so einen Prozess zum Laufen bekommen, also zum Drehen technisch bekommen bei 60, 70 Grad. Ist er dann wirtschaftlich, wenn er dann nur noch wenige Prozentpunkte hat? Eher nicht. Also wir sehen, dass die Wirtschaftlichkeit beginnt, Sinn zu machen bei, ich sag jetzt mal, rund 80%, 80 Grad warmer, flüssige Abwärme gegen Umgebungsluft. Da fängt das Ganze an, dass es dann Sinn macht. Dann ist man sicherlich bei 10%, dann ist man dabei darunter, aber man hat auch weniger Einkopplungskosten. Flüssige Wärme in so ein System zu bekommen, ist wesentlich günstiger, als wenn ich ein hochstaubbelastetes, aber heißes Abgas habe, wo ich die Wärme rausholen soll. Und dann sozusagen ist nach oben, wenn man ehrlich ist, eigentlich keine Grenze gesetzt, weil man muss die hohe Temperatur nicht zwingend in sein System in OAC holen, das dann Probleme machen könnte. Man kann dann mit einem
Kann ich mir
Zwischenkreis
vorstellen.
arbeiten und der Zwischenkreis lässt dann eben nur 100 Grad, 150 Grad, 200 Grad, was immer, in den OAC hinein. Das heißt, der Wirkungsgrad ist dann auch gedeckelt. Ja, die besten OACs weltweit sozusagen im Sinne von Wirkungsgrad haben vielleicht Wirkungsgrade von 25% netto. Ich spreche immer über Netto-Wirkungsgrade. Das muss man ein bisschen aufpassen immer. Sozusagen vielleicht mal noch darüber, sicherlich nicht über 30. Da macht einfach der Carnot, also physikalisches Gesetz, einfach irgendwann mal einen Strich durch die Rechnung. Und irgendwann wird es dann sozusagen maschinenbautechnisch so aufwendig, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Wir haben eben mal beschlossen, wir möchten keine Wirkungsgrad-Weltmeister im Sinne von technischem Wirkungsgrad werden, sondern wir möchten einfach ein Kapitalwirkungsgrad-optimiertes System machen. Das heißt, ein sehr wirtschaftliches System machen, dass der Kunde einfach sagt, okay, diese Payback-Zeit, diese Stromgestehungskosten, die sind für mich attraktiv. Und wir können heute sagen, dass alle unsere Kunden Stromgestehungskosten haben, wenn sie das ehrlich rechnen, von deutlich unter ihrem Netzbezug. Also alle die Systeme sind wirtschaftlich und haben meistens dann zusätzlichen Nutzen, weil sie irgendwo eine Kühlleistung mitbringen, noch zu, also zum reinen Strom erzeugen.
Verstehe ich. Gut, und ihr seid ja auf den internationalen Markt gegangen. Was war da der Grund für? Oder versuch mal zu erklären, wo der Unterschied zwischen Deutschland ist, wo ihr vielleicht gestartet seid, das weiß ich gar nicht, muss ich zugeben, und den anderen Märkten. Sind die tatsächlich deswegen anders, weil sie andere, ich sag mal, Temperaturniveaus haben, wogegen man kühlen kann, weil sie andere Umgebungstemperaturen haben, wo andere Einflüsse sind? Oder sind es auch rechtliche Rahmenbedingungen, die woanders einfach besser für euer Thema gewesen sind?
Ich glaube, es sind am Ende des Tages natürlich keine physikalischen. Also die Physik funktioniert auf der ganzen Erde gleich und der Zement wird auf der ganzen Erde gleich hergestellt, Öl und Gas wird auf der Erde überall gleich produziert, raffiniert. Also das ist auch nicht der Unterschied. Der Unterschied ist am Ende des Tages einmal in der Mentalität der Menschen, der Entscheidung, wie Entscheidungen gefällt werden. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, was sozusagen kostet Energie beim Kunden, also was ist die Wirtschaftlichkeit aufgrund, sagen wir mal, des Strompreises, gegen den wir rechnen, und sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also das sind, glaube ich, die drei Haupttreiber, die man sich da anschauen muss. In zum Beispiel Asien ist man halt viel entscheidungsfreudiger und sagt, ich probiere das mal aus. Man ist weniger, sagen wir mal, deutsch im Sinne von, ich möchte nochmal hier überlegen, ob ich den Wärmestrom nicht nochmal abzwacken kann, hier nochmal direkt verwenden kann. Direkte Verwendung ist mal besser. Kann ich da noch was optimieren, hier was verschränken? Und ich suche Perfektion in jedem Schritt, mache aber nie einen Schritt. Und das sozusagen ist natürlich ein typisch deutsches Problem, was uns natürlich weltweit zu Spitzenleistungen im Ingenieurbereich gebracht hat. Die Frage ist, lohnt sich das in jedem Schritt? Oder erstarren wir dann in diesem Perfektionismus? Und das sehen wir ja gerade und wird uns ja gerade vorgeführt, wenn wir auf Infrastrukturen dergleichen schauen. Vielleicht machen manchmal viele kleine Schritte in die richtige Richtung, sagen wir mal, den besseren Weg am Ende. Und woanders ist man eben schneller. Und das haben wir erlebt, also dieses Mentalitätsthema. Wir erleben in Deutschland leider, dass zum Beispiel Strom aus Abwärme nicht als grün angesehen wird im Gesetz. Also wir sind nicht im EEG. Grüner Strom wird in Deutschland einfach definiert durch das Thema EEG. Punkt. Im EEG ist drin, dass ich, wenn ich Restgase, Abfallgase, sei es aus Minen oder sei es aus Kläranlagen oder sei es aus Biogasanlagen verstrome, dann ist das grün. Also selbst wenn ich CO2 produziere, also wenn ich Abfall nutze, dann bin ich grün. Wenn ich sozusagen Abfallenergie, also Abwärme nutze, dann bin ich nicht grün. Also einfach eine Gesetzeslücke. Seltsam ist aber so. In der EU, auch in der EU-Taxonomie, hat man sich halt angesehen, was ist im Markt, das schreiben wir mal auf und dann werden wir über die nächsten 10 Jahre das schon anpassen. Aber es hat eine Positivliste und da steht auch nur sozusagen Wärme aus Abwärme und Kälte aus Abwärme ist nachhaltig, aber Strom aus Abwärme nicht drinnen.
Oh, ist das blöd.
Wenn man dann die Frage stellt, warum ist das so, dann ist die Antwort, die ich bekommen habe aus den verschiedenen Hierarchien der EU-Kommission leider, ja, es gibt's ja nicht. Ja, das ist der Grundeigenschaft von Innovation, dass es vor der Innovation diese Lösung nicht gab und nach der Innovation diese Lösung gab. Und so grotesk das klingt, das ist halt nochmal die Realität. Und auch bezüglich, sagen wir mal, Netzregeln, die sicherlich in vielen Sachen sinnvoll sind, um eben Stabilität zu gewährleisten, ist natürlich Deutschland schon der Vorreiter an Komplexität. Ja, und wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, dann macht man es mal möglichst komplex und schwierig, anstelle von einfach und probiert es aus, sozusagen. Unsere meisten oder viele unserer Installationen sind natürlich in Deutschland, dass es geht, wir können es, aber Geräte in Deutschland sind typischerweise teurer als in anderen Ländern. Aufgrund, sagen wir mal, bürokratischer Hürden oder eben Regularien, wir haben jetzt noch nicht 3 Gigawatt in Deutschland installiert, vielleicht noch nicht Systemrelevanz, aber das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Wenn man es schwieriger macht, dann wird es natürlich weniger schnell relevant und wenn man es einfacher machen würde, dann wird es schneller relevant werden können. Also das ist natürlich so ein, wie gesagt, so ein Henne-Ei-Problem. Also ich glaube,
Was habt ihr denn schon installiert, wenn es keine 3 Gigawatt sind? Magst du das sagen? Wie viel MW habt ihr da im Markt jetzt stehen? Größenordnung.
ich könnte es dir, wenn ich ehrlich bin, in MW gar nicht genau sagen, weil wir immer sagen, wir haben rund mittlerweile 600 Anlagen verkauft weltweit, weil unsere Anlagen, also uns kommt es auf die Module an, auf die Use Cases an. Weil wir uns eben als Produktanbieter sehen und nicht zwingend, sagen wir mal, als Kraftwerkbauer mit dem einzelnen Megawatt sehen, weil da kann man eine große Anlage bauen, dann eine Prototypenanlage macht sozusagen aber noch nicht einen Markt. Und es ist wichtig eben zu zeigen, dass wir viele Kunden gewinnen wollten und konnten und schon einen breiten Markt und eine breite Akzeptanz im Markt fanden. Also in der Universität in, ich glaube, Italien war es jetzt mal, schaut sich auch den OEC-Markt an und hat mal ausgerechnet, wir haben irgendwie am zweitmeisten Anlagen weltweit mittlerweile stehen.
Was?
Natürlich nicht am zweitmeisten Megawatt, weil es einfach Spieler gibt, wo eine Anlage gleich mal 100 Megawatt hat, sondern wir im 100 Kilowatt-Bereich unterwegs sind. Das ist sozusagen eine einfache Rechnung, dass 100 Kilowatt, 100 Anlagen 10 Megawatt macht. Also das heißt, da ist man natürlich eher dann megawattmäßig kleiner. Trotzdem ist der Impact groß, weil die Alternative natürlich einfach verschwenden ist.
Okay, das ist 100 kW, das ist eure Größenordnung, wie ein Modul arbeitet oder was macht ein Modul und dann wird
Wir haben
skaliert.
unterschiedliche Module. Wir haben angefangen am Anfang so mit 20 kW. Mittlerweile haben wir Module in Größenordnung bis 100 kW. Das ist ein handelsüblicher 20-Fuß-Container. Und dann haben wir einen 40-Fuß-Container, so wie hinter mir auf dem Bild. Der macht bis zu 200 kW. Und da werden wir sicherlich nicht aufhören. Wir werden noch ein bisschen größer werden, so eine Megawattklasse vorstoßen, modular, aber eben nicht, wir möchten nicht Kraftwerksbau machen. Wir möchten ein einfaches Plug-and-Play-Produkt auf den Markt bringen, das beim Kunden standardisiert funktioniert, dass man gegebenenfalls in so einem Service-Modell auch woanders aufstellen könnte, und es funktioniert. Das ist der Ansatz, den wir eben anders machen.
Und eure Kunden nutzen den Strom ja auch immer selber, weil die im Grunde so einen hohen Stromverbrauch auch ansonsten haben, das geht da unter. Das ist nicht so, dass sie den vermarkten müssen und dann woanders hin verkaufen, sondern das ist immer für den Eigenverbrauch, richtig?
Also fast alle unserer Kunden machen genau das. Also wenn man jetzt die Wärme beim Zementwerk nutzen würde, komplett aus den beiden Quellen, dann könnte man ungefähr so ein Viertel des Strombedarfs von einem Zementwerk substituieren. Das ist nicht wenig. Und das hilft auch, wenn man mal vielleicht so das andere Thema Resilienz anstupsen sozusagen. Es hilft auch sozusagen dem Energiesystem, wenn ich weniger verbrauche und es ist netzdienlich in dem Fall, weil es ja Grundlast ist. Also aus Sicht des Werkes ist es ja Grundlast. Immer wenn das Werk läuft, produziere ich Abwärme. Und wenn ich Abwärme produziere, laufen unsere Anlagen. Das heißt, aus der Sicht unseres Kunden sind wir grüne Grundlast, was wenig Technologien können sozusagen von sich aus, ohne Speicher und so weiter.
Wobei, könnte ja auch flexibel sein, weil das ist ja etwas, was wir in Zukunft auch brauchen, dass wir im Grunde ja diese Lücken füllen. Wenn die Sonne nicht weht, der Wind nicht weht, die Sonne nicht weht, ist auch gut, die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dass man dann gerade diese Lücken füllt, das ist wahrscheinlich schwierig, oder weil man die Wärme ja schwierig zwischenspeichern kann, oder? Das geht ja wieder nur Batteriespeichern wahrscheinlich.
Naja, was man machen kann, ist natürlich die Anlagen runterregeln. Das müssen wir auch können. Also wenn das Netz es bedarf, sozusagen, dass wir Überkapazitäten sozusagen kompensieren können, das kann man. Natürlich kann man auch sozusagen, wenn die Installation das erlaubt, also wenn es zum Beispiel eine Wärmenutzung gibt. Es gibt ja vielfach Installationen bei uns, wo wir quasi Wärme auskoppeln und dann geht ein Teil in die Verstromung und ein Teil, sagen wir mal, in ein Wärmenetz. Und dann kann man natürlich das Wärmenetz als Zwischenpuffer nutzen. Also sowas, also dass man es thermisch zwischenspeichert, sowas kann man sich überlegen. Aber prinzipiell muss man sich klar machen, dass Energieeffizienz immer netzdienlich ist, weil sozusagen es weniger Bedarf erzeugt, den Strom von Windparks in der Nordsee nach Süddeutschland zu bekommen, weil einfach der Verbrauch in Süddeutschland an den Werken mit höherer Effizienz dann weniger ist. Und dann muss man einfach die ganze Kette von ich muss weniger einkaufen, muss weniger produzieren, ich muss weniger betreiben, dann einfach relevant. Das ist einfach relevant an der Ecke.
Ja. Ich überlege gerade, aber wir werden ja wahrscheinlich auch, wie viel, weiß man nicht, Elektrolyseanlagen in Deutschland bekommen, die ja auch unfassbar Abwärme wiederum produzieren.
Genau.
Da könnte man natürlich daraus auch wieder noch mehr Strom machen, der dann ja wiederum in Wasserstoff umgesetzt werden kann in dem Augenblick. Also das heißt, da könnte man sich auch ranschnallen, aber das habt ihr noch nicht gemacht, oder?
Da ist noch nicht ganz klar, wie so vieles in der Wasserstoffindustrie. Wie genau diese Elektrolyseure betrieben werden, auf welchen Temperaturniveaus. Was man nicht will, ist sozusagen sie auf höheren Temperaturniveau betreiben, um den Primärprozess ineffizienter zu machen. Also da muss man dann sozusagen das ausbalancieren. Was ist der höchste Betriebspunkt, der noch eine hohe eigene Effizienz hat und dann diese sozusagen Abwärme nutzbar machen, um mehr Strom zu haben für die Elektrolyse selber. Aber dazu fehlen einfach Datenpunkte aus der Industrie. Da weiß noch keiner so richtig genau nach unseren Gesprächen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Ein Punkt vielleicht, weil du vorher gesagt hast, alle unsere Kunden, wir haben einen Kundenbereich, da ist es nicht so, den will ich nicht verschweigen, weil das ist ein ganz spannender, der wächst auch gerade sehr stark, das ist die Geothermie. Die Erde hat nämlich auch Abwärme und die geht durch die Erdkruste. Und bis jetzt war das Paradigma ja sehr, sehr stark und da findet man auch die meisten ORC-Anlagen.
Richtig.
An Geothermieanlagen. Und die waren halt immer große, hochsubventionierte Anlagen. Was wir glauben, ist eben auch mit neuen Bohrverfahren, dass man dezentral eben unabhängig von, wo sozusagen spezielle Aquifer, also wasserführende Schichten existieren, dass ich meinen Wärmetausch von zentralen Closed-Loop-Bohrungen einfach bauen kann, da wo ich Strombedarf habe, wo ich Wärmebedarf habe. Und da natürlich dezentrale Anlagen aufbauen mit uns, um Strom zu erzeugen, zum Beispiel für Datencenter. Ja, also wie wollen wir unsere Datencenter, die ein Drittel des Energieverbrauchs der Menschheit in 2050 bis 2100 haben werden nach manchen Studien, wie wollen wir denn die decken? Mit PV und Wind, naja, dann bin ich nicht sehr grundlastfähig sozusagen. Und in dem ganzen Zuge der Defense-Diskussion, sagen wir mal, ist ja die Frage, wie sicher ist diese Energieversorgung? Ich kann komplett autarke Datencenter bauen, wenn ich auf Geothermie setze. Und auch CO2-frei. Und der Strom daraus muss nicht teuer sein. Und dann kann ich es betreiben. Also das sind spannende Dinge, die erleben wir gerade. Da haben wir Projekte laufen. Also Geothermie ist einfach ein spannendes Thema, das wir betreiben. Und da wiederum ist es so, dass wir durch den Strom aus den Anlagen verkaufen.
Ja,
Netz oder zu Kunden außerhalb des Geothermie-Projekts selber.
das glaube ich. Das heißt, da seid ihr dran. Was, wenn du jetzt auf die nächsten Jahre am Ende nochmal guckst, was sind eure Pläne für die nächsten Jahre? Was sind die nächsten Schritte? Du hast schon gesagt, Deutschland habt ihr so viele Anlagen gewonnen, das geht viel leichter. Das heißt, ihr schielt wahrscheinlich eher ins Ausland und da habe ich jetzt Asien gehört, dass das was sein könnte oder habe ich das falsch interpretiert zwischen den Zeilen?
Na, wir sind schon in Asien, wir bauen gerade in Asien zum Beispiel eine Geothermieanlage auf, zwei sogar. Ich glaube, dass einfach Europa ein wichtiges Spielfeld wird, weil in Europa wird man Nachhaltigkeitsziele nicht fallen lassen, man wird sich aber auch müssen auf nachhaltige Technologie fokussieren müssen, die wirtschaftlich ist und vielleicht nicht dogmatisch ist an der einen oder anderen Stelle und nur Geld kostet. Und das erleben wir gerade. Wir haben gerade einige neue Projekte in Frankreich, Italien, die wir verfolgen. Also da wird es einfach, also das heißt nicht, dass Deutschland nicht bearbeitet wird, ganz hier nicht. Aber das kommt dazu. Und ein starker Markt, der trotz allem, was wir erleben, ist Nordamerika mit Kanada und vor allem USA, weil dort auch viel auf Energieeffizienz gesetzt wird, weil einfach Amerikaner auch erkannt haben, das ist die billigste Form des Nachhaltigkeitsseins. Also ich kann auch vielfach Anlagen, die ich heute habe, nachhaltiger gestalten. Und in Amerika hat man noch viel mehr als wie hier Engpässe im Netz. Also ich kriege teilweise gar nicht den Strom zu meinen Produktionsanlagen. Und es ist ein Flächenland, wenn ich da neue Leitungen ziehen möchte, wenn ich da die Infrastruktur aufwerten möchte, das ist halt unglaublich teuer. Und wenn ich da sagen kann, ich kann ein Viertel mehr Strom in meinem Werk haben, einfach dadurch, dass ich die Abwärme nutze, die ich im Werk habe, dann kann ich mein Werk ausbauen, ohne dass die Infrastruktur drumherum wachsen muss.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ganz am Schluss, Andreas, wenn du die Rolle jetzt nochmal umdrehen würdest und du dir noch eine Frage stellen würdest, was ist noch offen? Sprich, was hättest du dir selber gerne als Frage noch gestellt? Was möchtest du noch loswerden?
Ich interviewe mich so selten.
Das stimmt, das ist richtig.
Ich will es mal anders formulieren. Also mein Wunsch wäre sozusagen, dass wir in der ganzen Zeit, in der wir jetzt leben, die mit viel Verunsicherung sozusagen einhergeht, uns vielleicht darauf besinnen, was wir können. Wir sind ein Land, das viel Ingenieurfähigkeiten hat. Wir sind ein Land, das einen tollen Gründergeist hatte. Du hast vorher schon den Mittelstand angesprochen. Ich glaube, wir waren ein Land, das viel Wohlstand aufgebaut hat, eben durch mutige Entscheidungen und mal Dinge machen. Auch Pragmatismus sozusagen. Also Ärmel hochkrempeln, schaffe, schaffe.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir das wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen, und das kombinieren mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann ist mir überhaupt nicht bange. Aber dazu muss man, glaube ich, manche, ja, sagen wir mal, Regelwerke aufräumen, ein paar Unsinnigkeiten abschaffen und vielleicht ein paar Denkmuster ablegen und verstehen, dass Innovation lebensnotwendig ist, weil wir halt im Wettbewerb global stehen. Und Wohlstand verwalten heißt einfach am Ende des Tages immer Wohlstand verlieren. Also ich glaube, ich habe einen deiner Podcasts gehört, wo es dann darum ging, es kann nur einen Wandel geben, wenn es auch einen Wandel im Denken geben kann der Menschen. Ich kann mir jetzt die Folge nicht mehr, aber das war
Ich
so
glaube,
der
das hat
Titel.
der Gerald Hüther gesagt, der ist Hirnforscher, der ist tief da oben drin, was da so stattfindet bei uns.
Und ich glaube, das ist was, wenn wir da alle dazu beitragen können, dann wäre das super. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Erfolgsfaktoren, von der ganzen Energiewende hier.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin ja immer am Suchen nach den Mustern, was uns leicht in die Veränderung bringen lässt, weil ich bin auch jemand, der wahrscheinlich an vielen Stellen auch stocksteif ist, aber keine Ahnung, beim Bau des ersten Elektrogrills Deutschland oder die erste Fernwärmeeinspeisung in unserem Wärmenetz aus einer Biogasanlage, das fand ich einfach cool. Ich habe da gar nicht nachgedacht. Ich habe zwar gemerkt, will keiner außer mir und bei mir, wenn das keiner will, dann finde ich das spannend. Dann denke ich mal, jetzt musst du richtig loslegen. Jetzt ist es bis auf den richtigen Pfad unterwegs, aber ich spüre, dass viele andere Menschen sich da manchmal entmutigen lassen, sagen, nee, wenn das keiner will, dann mache ich es halt nicht. Und da muss man, glaube ich, wahrscheinlich als Gründer oder auch als jemand, der wirklich Innovationen nach vorne bringen will, so einen kleinen Gendefekt haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man da im Grunde dann richtig bei Gegenwind anfängt, die Fahrt aufzunehmen.
Ich glaube, man läuft sicherlich ein paar Mal gegen die Wand, bevor man sieht, wo die Tür ist. Also das ist und ob da schon Schaden geblieben ist, müssen andere beurteilen. Also ich glaube, wenn du das mit Gendefekt meinst, also ich glaube, ja, das ist sicherlich so. Und aber ja, also ich glaube, man muss das ausprobieren. Ich glaube, Dinge passieren nicht über Nacht. Dinge werden passieren. Am Ende des Tages werden wir in 10 Jahren es uns nicht mehr leisten, Energie zu verschwenden, so wie das Zitat oder die von der Geschichte. Auch wenn wir mit Kunden reden, ist immer ein Satz: Glauben Sie denn wirklich, dass in 10 Jahren die Anlage noch so aussieht, wie sie heute aussieht und Sie die Energie da rausblasen? Und da habe ich noch keinen Kunden erlebt, der sagt, ja,
Das beruhigt ihn.
es wird nicht so sein. Die Frage ist höchstens, wie? Und da ist halt die Gefahr, die Illusion, es geht immer besser und morgen wird es noch besser. Die meisten verlieren jeden Tag bares Geld, indem dass sie Energie verschwenden. Und ich würde mich halt freuen, wenn der Private sozusagen, es gibt es ja auch noch in manchen Altbau Wohnungen, dass man sozusagen die Raumtemperatur nicht reguliert, dadurch, dass man das Fenster aufmacht, und wenn es im Raum kalt ist, wieder einen Heizungstausch nachdenkt, sondern dass man als allererstes mal sagt, okay, ich mache das Fenster zu und schaue, ob es dann wärmer wird. Und das sozusagen ist was, was man in der Industrie definitiv machen kann, wenn 50% der Energie, die ich in die Industrie stecke, verloren geht. Dann ist da Potenzial da. Wenn ich in der Raffinerie schaue, dass ich mir anschaue, in allen Destillationsprozessen muss ich ja die Wärme rausnehmen, damit sozusagen der Dampf dann wieder zu den verschiedenen Flüssigkeitsprodukten kondensiert. Das ist ja, stehen ja ganze Kühlerbatterien da. An jedem großen Motorenkraftwerk habe ich Rückkühler fürs Motorkühlwasser. Motorkühlwasser. Ja, also ich muss das ja kühlen. Und die Frage ist, müssen wir das alles mit Energieaufwand kühlen oder können wir aus der thermischen Energie nicht auch Energie machen, die wir auch wirklich nutzen können, also nutzbare Energie und damit Effizienzsteigerung machen. Und ich glaube, das wird man immer mehr sehen. Manchmal braucht man halt mehr Datenpunkte, eine Überzeugung, weil mich jede Industrie für sich sozusagen ihre Referenzcases haben möchte. Aber es gibt den schönen Satz, den ich auch mal gehört habe: Nobody wants to be first, nobody wants to be second either. Und sozusagen, da gibt es natürlich auch das Thema, und das ist das Schöne, es gibt in manchen Branchen die Frage mittlerweile, warum nicht Orkan und nicht, warum denn Orkan? Weil wir einfach in manchen Branchen schon 5, 6, 7 Referenzen in der gleichen Anwendung haben und diese Branchen oft eine kleine Familie sind, die eben reden.
Sehr gut. Andreas, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Jetzt machen wir einen Sack zu. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr weiterhin genauso erfolgreich bleibt, wie ihr jetzt schon seid.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch alles Gute und ja, vielleicht sieht man sich.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.